Also es gibt in der Bibel einen wunderbaren Vers, der bei den Gläubigen eigentlich wenig beachtet wird. Ich finde, dass der eine Riesenaussage ist und dass der einen Riesenunterschied macht, wenn man diesen Vers sich zu Gemüte führt und dann auch in die Tat umsetzt. Das ist Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und ich finde, das ist eine großartige Aussage. Wir stinknormalen Menschen, wir dürfen uns dem Gott nahen, hinzutreten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das dürfen wir. Das ist sogar die Aufforderung hier vom Jakobus. Und die Folge ist, dann naht sich Gott zu dir, wenn du dich ihm nahst. Es ist nicht eine einseitige Sache, das hängt dann zusammen. Und wenn wir das tun, ich glaube, dann können wir das verstehen, wie der Paulus zum Beispiel im Philipper Kapitel 4 ab Vers 4 schreibt. Er schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Das hängt damit zusammen, der Herr ist nahe. Das heißt, er ist nicht weit weg oder unerreichbar. Er ist nahe. Und es ist jetzt nicht gemeint, er ist nahe, weil er bald wiederkommt. Sonst hätte sich der Paulus gewaltig geirrt, weil 2000 Jahre ist nicht um die Ecke sozusagen. Und wenn wir uns Gott nahen, schreibt er hier weiter, brauchen wir nicht um nichts besorgt sein. Seid um nichts besorgt, sondern mit allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, wir nahen uns Gott. Gott, der Herr, naht sich uns. Wir sorgen uns nicht, sondern wir beten für die Sachen. Wir sagen Danke für die ganzen Anliegen, die wir haben. Und dann gibt er uns seinen Frieden. Wo Gottes Friede ist, kann er Sorge nicht Raum haben. Weil du kannst nicht im Frieden Gottes sein und gleichzeitig dich sorgen. Das passt überhaupt nicht. Und dieser Friede übersteigt deinen Verstand. Das heißt, der Verstand, der kurz vorher noch mit Sorgen gefüllt war, der sich im Kreis gedreht hat, der wird vom Frieden Gottes überwältigt und Gott hilft in der Situation. Weil, wie gesagt, wir beten ja nicht bloß, dass wir jetzt haben wir gebetet, sondern dass eine Antwort kommt. Und die Antwort kommt dann, wenn wir uns zu ihm nahen und dann naht sich er zu uns. Und dann ist einfach ein Kontaktpunkt da. Und seine Herrlichkeit, seine Kraft schenkt dir die Erhörung, die Lösung, den Frieden. Dann ist Beten keine harte Arbeit oder eine Pflichterfüllung, weil man gehört hat, es steht in der Bibel, dass wir beten sollen. Dann betest du ganz anders, du betest und Gott antwortet und du kriegst die Lösung und die Sorgen haben keinen Platz. Meistens sind sie ja bloß Sorgen, die uns das seelische Leben vermiesen, und der Umstand vielleicht noch gar nicht eingetreten ist. Aber der Mensch ist halt so, dass er sich gerne was Dummes, Schlechtes ausdenkt und sich Sorgen macht, was er sein könnte. Und das vermisst dir dein Alltag. Das hört dann auf, wenn du dir Zeit nimmst, dich Gott zu nahen und er sich zu dir naht. Aber viele wollen sich Gott eigentlich gar nicht nahen, wenn sie ehrlich sind, weil das Fleisch, das Ego, der natürliche Mensch, der will das eigentlich nicht. Der möchte selber schlau sein, der möchte sein eigenes Ding machen, lieber seine religiöse Pflichterfüllung machen, als wie in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Weil es könnte ja sein, dass Gott ihn von innen heraus verändert. Das könnte sein. Also es kann nicht bloß sein, es ist so. Und das Fleisch, das Ego will das nicht. Darum, wer dann auf sein Fleisch hört, der geht diesem Vers, nahe dich zu Gott, ein bisschen aus dem Weg, der liest den nicht gerne. Lieber lassen Sie sich von irgendeinem Diener Gottes die Hände auflegen, lassen für sich beten, was ja auch nicht verkehrt ist, darf man nicht falsch verstehen. Ist auch vollkommen in Ordnung und richtig, aber nicht schwarz-weiß. Das eine nicht und das andere schon, das passt nicht. Es muss beides zusammengehören. Aber dann lassen wir vom Pastor beten, dann brauche ich selber nicht unbedingt Gott aufsuchen, mache dabei irgendwas anderes Lustiges sozusagen. Aber die biblische Aufforderung vom Jakobus heißt klipp und klar, naht euch Gott und die Folge, und er wird sich euch nahen. Der schreibt es nicht einfach zum Spaß. Er hat genau gewusst, was er den Leuten dort sagen muss. Und das gilt auch für uns heute. Es gilt für mich, es gilt für jeden Einzelnen von uns oder für jeden Christen. Und wenn man das einmal erkannt hat, wie großartig das eigentlich ist. Erstens, wie das geht und wie großartig das ist und was da alles Positives dabei rauskommt. Ich glaube, dann will man es gar nicht mehr missen, diese Sache, sich Gott zu nahen. Dann nimmt man sich gerne die Zeit, dann ist es viel wertvoller, als wie wenn man so irgendwo einen Ausflug macht, in Urlaub geht oder sonst irgendwas Dummes tut, möchte ich fast sagen, weil das mit Gott in Gemeinschaft einfach die großartigste Sache der Welt ist. Der Weg zu Gott ist offen. Die Himmelstüre, wenn man es so sagen kann, ist offen. Das heißt, wir können und wir dürfen hinzutreten. Aber es geht halt nicht automatisch. Es liegt an uns, ob wir das tun oder nicht. Die Israeliten zum Beispiel im Alten Testament, die durften in den Tempel gehen. Ja, die konnten nicht irgendwo ihre Zeit mit Gott. Damals war die Gegenwart Gottes im Tempel, im Allerheiligsten. Aber die Israeliten durften ja nur in den Tempel, aber nicht in das Allerheiligste. Also die durften sich Gott noch nicht so nahen wie wir im Neuen Testament. Da war dann nochmal der Priester dazwischen. Der war da der Mittler nochmal. Ja, der hohe Priester durfte in das Allerheiligste auch nur einmal im Jahr hineingehen, um Sühneopfer darzubringen für sich und das ganze Volk. Und als Jesus starb, wissen wir ja, Markus 15, 38 sagt uns das, ist der Vorhang des Tempels zerrissen in zwei Stücke von oben bis unten. Damit hat der Heilige Geist aufgezeigt, jetzt ist der Weg frei. Jetzt dürfen wir uns Gott nahen, jetzt dürfen wir hinzutreten. Jetzt ist das, was Himmel und Erde getrennt hat, es ist beseitigt. Ich habe mal gehört oder gelesen, das steht jetzt nicht so wortwörtlich in der Bibel, dass das Allerheiligste als Himmel bezeichnet wurde und das Herausen im Tempel praktisch die Erde, das Irdische. Und dann kann man auch verstehen, wenn es heißt, Himmel und Erde werden vergehen. Und das ist vergangen, als der Tempel niedergerissen, niedergebrannt wurde. Und viele warten immer auf das, dass diese Erdkugel da vernichtet wird. Lassen wir es einmal so stehen, kann sich jeder selber darüber Gedanken machen. Aber jetzt, nachdem der Vorhang zerrissen war, sagt uns die Bibel im Hebräer 10, 19, dass wir einen neuen, einen lebendigen, einen geistlichen Weg haben. Das heißt nicht ein Pilgerweg, nicht ein Jakobsweg, nicht irgendeinen Wallfahrtsort oder irgendwo einen Tempel, um sich Gott zu nahen, sondern wir haben hier einen geistlichen Weg aufgezeigt bekommen, der uns in Gottes Gegenwart und Herrlichkeit führt. Ich lese mal Hebräer 10, 19 und 20. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Sein Fleisch, das ist am Kreuz sozusagen zerrissen worden, bildlich gesagt, und damit der Vorhang. Sein Fleisch wurde geopfert und damit ist diese Trennung, die Sünde, die Menschheit vom Allerheiligsten ferngehalten hat, durchtrennt worden, beseitigt worden. Ja, wäre ein normaler Mensch reingegangen in das Heiligtum, in das Allerheiligste, wäre er schlagartig gestorben, weil ein Sünder in Gottes Gegenwart einfach keinen Bestand hat. Und selbst der hohe Priester, wenn er nicht alles genau nach Vorschrift gemacht hätte, wäre auch gestorben. Man hat eine Schnur an seinen Fuß angebunden gehabt, falls das passiert, dass man auch wieder rauskriegt. Dann hätten sie wieder rausgezogen. Ich weiß nicht, ob das jemals vorgekommen ist oder nicht. Ein Sünder kann einfach nicht in Gottes Gegenwart bestehen. Deshalb ist es für uns so wichtig zu verstehen, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt wurden, nicht mehr als Sünder dastehen, sondern als Gerechte, als Heilige kommen. Durch sein Blut, haben wir ja gerade gelesen, das Blut Jesu ermächtigt uns zum Eintritt in das Heiligtum. Und durch dieses Blut hat uns gerecht gemacht. Deshalb können wir hinzutreten, dürfen wir uns Gott nahen. Und wir brauchen nicht Angst haben, jetzt kippe ich gleich aus den Socken, ich falle tot um. weil ich ein Sünder bin. Das ist für uns, die wir gläubig sind, vorbei. Für die religiösen Leute, die sich als Sünder sehen, naja, möchte nicht unbedingt in deren Haut stecken. Also lerne diesen Weg, in Anführungsstrichen Weg, kennen und ihn zu gehen. Weil es ist kein langer Weg. Es hat nur ein paar Schritte hinzuzutreten. Lerne hinzuzutreten zum Thron der Gnade. Ja, du brauchst dann nicht nach Jerusalem fahren. Erstens steht der Tempel nicht mehr und zweitens haben wir jetzt einen geistlichen Weg in einen Bereich des Geistes und du kannst jederzeit, wo du bist, hinzutreten, wenn du es im Glauben erfassen kannst. Und leider praktizieren viele Christen einfach nur so eine Religion, aber so eine echte Gemeinschaft mit Jesus haben sie nicht, obwohl sie es haben könnten, weil das Opfer seines Fleisches und seines Blutes diesen Weg bereitet hat, diesen Vorhang beseitigt hat, diese Trennung weggenommen hat. Und wir dürfen eigentlich alle Zeit, wenn wir uns dazu entscheiden, das wollen, im Glauben, zum Gnadenthron hinzutreten. Wenn die Bibel uns auffordert dazu, wie Jakobus, 4,8, wenn uns die Bibel auffordert dazu, Gott zu nahen, dann muss es auch möglich sein, oder? Sonst wäre dieses Vers Makulatur. Also es ist machbar, es ist möglich und es hat mit deinem Glauben, mit deinem Erkennen, mit deiner Entscheidung zu tun. Dieser Gott, wie viele nennen ihn einfach Gott und nicht Vater oder Papa, der ist für viele so ferne, unnahbar, da haben sie ein Problem damit. Und das ist falsches Gedankengut, das ihnen da eingeimpft wurde von der Religion. Aber er naht sich zu uns, wenn wir uns zu ihm nahen. Das ist eine Aussage. Willst du das oder willst du das nicht? Das ist deine persönliche Entscheidung. Und du bist der, der den ersten Schritt geht. Den Glaubensschritt. Du bewegst dich auf ihn zu. Ja, denn es steht ja da, naht euch Gott und dann naht sich er zu uns. Nicht umgekehrt, er naht sich zu uns und dann nahen wir uns. Wir sind die, die aktiv werden. Und dann gibt es eine Verbindung. Wenn du zu ihm und er sich zu dir naht, man trifft sich dann, oder, sozusagen in der Mitte. Ja, und dann ist das diese Verbindung mit Gott, die Verbindung mit Jesus, die Verbindung mit deinem himmlischen Papa. Das ist diese Sache, wo es in der Bibel oft steht, in Christus. In Verbindung mit Christus, mit ihm zusammen. Ja. Nicht nur sagen, ja, ich bin ja eh in Christus, passt schon, sondern auch wirklich das Leben. Und das wissen viele nicht. Sie wissen nicht, dass es geht und dass es erlaubt ist. Und das Schlimmste ist, sie nehmen sich nicht die Zeit dazu. Es ist auch relativ einfach. Ja, ich lese mal in der Bibel ein bisschen, ich höre mir eine Predigt an, ich lese ein christliches Buch. Ist alles recht und gut, ist alles super. Aber der nächste Schritt muss daraus folgen, jetzt habe ich wirklich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit meinem himmlischen Papa. Diesen Schritt zu gehen in den geistlichen Raum. Das wird kaum gelehrt oder gepredigt. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig, weil dann kommt die Christenheit aus dieser, ja, was soll ich sagen, dieser schwachen Zustand, in der sie sind, heraus. Weil wo Gott sich naht, da kann Schwachheit einfach nicht mehr Bestand haben. Da kommt Kraft, weil Gott ist voller Kraft. Also geh in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit deinem Papa. Versteck dich nicht irgendwie ja, hinter der Gemeinde, hinter dem Pastor, hinter irgendwelchen Politikern oder schlauen Leuten. Die machen das dann schon für mich, sagen sich viele. Nein, die Aufforderung von Jakobus 4,8 ist an die Gläubigen. Naht euch Gott. Jakobus hat nicht geschrieben, wir nahen uns zu Gott und dann wird er sich zu euch nahen. Nein, nahe du dich Gott. Mach dich auf die Socken sozusagen. Und hab auch nicht Angst vor Gott. Das haben nämlich auch viele. Die religiös Gelehrten, die haben Angst vor Gott, weil sie den strafenden Gott noch im Hinterkopf haben, den man ihnen als Kind eingebläut hat. Wenn du nicht folgst, bestraft dich Gott, oder? So Zeug, wenn es gedonnert hat, der liebe Gott schimpft und so weiter. Das so dummes Zeug hat die Religion den Menschen vermittelt. Sie kennen Gott nicht so, wie er ist. Und sie wissen auch nicht, was sie da erwartet, wenn sie sich ihm nahen. Darum haben sie da ein bisschen Respekt und halten lieber ein bisschen Abstand. Denn es könnte ja sein, dass dieser Gott ja, sie kritisiert und sagt, dieses Gebot hast du nicht gehalten und hier hast du und pipapo, du schlimmer Junge. Und genau das ist den Leuten eingeprägt worden. Aber es ist nicht so. Das ist im Neuen Bund ganz was anderes. Die anderen denken sich wieder, ja, der könnte vielleicht von mir irgendwas verlangen, was mir nicht in den Kram passt. Dann gehen wir ihm lieber ein bisschen aus dem Weg. Schauen wir ihm ein bisschen von der Ferne zu, was er da so tut. Das ist ja genau nicht das, was Jakobus 4,8 sagt. Sie wollen sich einfach nicht von Gott reinreden lassen, auf Deutsch gesagt. Sie wollen sich nicht in ihre eigene Suppe spucken lassen von Gott. Ich mache schon mein Ding. Und Gott muss springen, wenn ich ihn bitte. Und diesen Gedankengang haben halt einfach viele im Kopf. Und sie kennen diesen lieben Gott, diesen Papa, nicht, wie er wirklich ist. Ja, sie kennen ihn nicht als Vertrauensperson. Vielleicht eine Respektsperson noch gerade, aber vielleicht auch so einen, den kann man nicht recht trauen. Ich weiß nicht, was das für einer ist, sozusagen. Das heißt, sie kennen ihn nicht. Aber Jesus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist eine Aussage, oder? Und Gott ändert sich nicht. Und Gott ist immer noch genau so, wie er sich durch Jesus offenbart hat, wie er sich den Menschen präsentiert hat, kann man auch sagen. Und dann liest du nach, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, dann weißt du, wie unser himmlischer Papa ist. Er hat sich einfach durch Jesus so gezeigt, wie er wirklich ist. Und dann kramen die ganzen Christen im Alten Testament rum und meinen, hier was zu finden und da was zu finden, vielleicht um schlaue Diskussionen zu führen, wie und was und weshalb, und vergessen das Neue Testament mit dieser Gnade, mit dieser Liebe, mit dieser Barmherzigkeit, mit diesem liebenden Papa. Und dann kommt nichts Gescheites dabei raus. Dann werden Aktionen gestartet, wie es in Amerika viel ist, gegen Abtreibung und gegen was weiß ich alles, die Christen. Nicht, dass man für Abtreibung ist, aber das hat das Grundproblem nicht gelöst. Wenn die Menschen anfangen zu lieben, dann werden sie einfach nicht mehr abtreiben wollen. Wenn alle Menschen lieben würden, gäbe es keine Vergewaltigung. Ja, dann gibt es auch keinen Grund für Abtreibung. Und wenn sie gläubig sind und beten, dann gibt es auch keinen Grund mehr, dass jetzt dieses Ungeborene da behindert sein könnte, weil es der Herr gesund erhält. Und. Aber es geht nur über diese Schiene, der Liebe Gottes. Nicht über Gesetz und das darf man nicht und das darf man nicht. Und wenn du das tust, dann bist du ganz schlimmer. Das ändert nichts. Es gibt dann, ja, wie Jesus gesagt hat, ihr seid wie übertünchte Gräber, außen ein bisschen christlich angestrichen und innerlich hat sich nichts verändert. Wenn auf die Tube gedrückt wird, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann sieht man, wie ein Mensch wirklich ist in seinem Herzen. Aber Jesus hat was anderes gesagt. Jesus hat die Liebe gepredigt, Jesus hat den himmlischen Papa gepredigt, er hat Gott als ihren Vater gebracht. Ja, und er hat Frieden den Menschen gebracht, er hat ihnen Gnade geschenkt, er hat sie nicht verurteilt, er hat sie geheilt, er hat sie befreit. Er hat einfach diesen väterlichen Gott offenbart, dem man wirklich vertrauen kann und dem nichts unmöglich ist. Das Nächste noch. Ja, Gott hat alle Möglichkeiten, dieses und jenes zu tun. Also der Vorhang im Allerheiligsten, das heißt sein Fleisch, ist zerrissen. Der Weg ist offen. Sein Blut berechtigt uns zum Eintritt. Der Himmel, der geistliche Raum, ist nicht weit weg. Er ist um uns herum. Das ist wieder so ein Gedankengebäude, das in den Christenköpfen ist. Der Himmel ist irgendwo da oben und ist weit weg. Irrtum. Es ist eine höhere geistliche Region, eine höhere geistliche Welt, ja. Aber nicht weit weg. Es ist um uns herum. Der Herr ist nahe. Und das kann man dann verstehen, wenn der Paulus das sagt. In Philipper 4,5. Ja, weil er nicht irgendwo in einer ganz anderen Galaxie ist oder auf einem anderen Planeten oder keine Ahnung, was die meinen. Es gibt dann auch so Verrückte, die fangen jetzt wieder an, um zu behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Naja, aber das ist ja anders auf einem anderen Blatt Papier. Der Herr ist nahe. Auf der geistlichen Ebene ist er uns nahe. Und darum ist es dieser Weg nicht ein Pilgerweg, eine weite Strecke, wenn wir ihn nahen sollen, sondern es ist ein Schritt aber in die richtige Richtung, ein Schritt in die himmlische geistliche Welt, die da ist. Ja, dann bloß nicht die geistliche Welt der Finsternis nehmen, sondern die geistliche Welt des Lichts, des Himmels. Ja, da, wo Jesus Herr ist und nicht da, wo der Satan sein Unwesen treibt. Ja, da, auf diese geistliche Ebene begeben sich dann die Esoteriker und Zauberer und Hexen und was es alles gibt. Ja, da dürfen wir den Finger nicht reinstrecken. Der Heilige Geist ist auf die Erde ausgegossen, auf alles Fleisch, sagt uns die Bibel. Das heißt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, hat der Jesus selber gesagt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen und es ist nicht wieder weggegangen. Jesus hat es gebracht. Ja, es ist nahe gekommen. Wenn du die Apostelgeschichte liest, merkst du das, dass das Reich Gottes nahe ist. Und das ist für uns so wichtig, dass wir das wissen und vor allem, dass wir es dann auch glauben, weil es gibt Widerstände. In den geistlichen Bereichen gibt es Widerstände, die uns von dem abhalten wollen. Die wollen uns schon von der Erkenntnis darüber abhalten und wenn wir Erkenntnis darüber haben, dann wollen sie uns abhalten, dass wir die Erkenntnis in die Praxis umsetzen. Ja, Satan möchte nämlich nicht, dass die Christen sich Gott nahen. Ja, wenn sie lesen und hören und ein bisschen so tun, als ob, lass das noch. Aber wenn die Christen anfangen, sich wirklich Gott zu nahen, dann weiß er genau, ui, dann kommt Gott auf den Plan. Dann naht sich Gott und dann habe ich verspielt. Deshalb will er das verhindern. Und da bringt er ja, Gesetzeslehren, irgendwelche Religionen, es also jede Menge gibt, einfach ein falsches Gottesbild, das damit vermittelt wird. Lügen werden über Gott verbreitet und Lügen über die geistliche Welt. Und ja, was er noch so alles für Attacken auffährt und uns beschäftigt, dass wir ja nicht die Zeit haben, uns die Zeit nehmen, uns Gott zu nahen. Ja, da treibt er die Christen einfach mit so einem Zeug in einen Falschglauben oder in einen Unglauben hinein. Gott ist weit weg, Gott ist irgendwo, Gott, ach, liebt mich nicht, wie soll denn jetzt gehen, kann ich mich Gott nahen, ich bin doch ein Sünder und so weiter. Alles Lügen, nur um dich aufzuhalten, dich Gott zu nahen. Und wenn du das nicht Gott nahst, naht sich er nicht zu dir und dann ist da eine Differenz, oder? Ja, dann passt es einfach nicht. Dann funktioniert es nicht. Dann bist du mit Gott vielleicht auf der Ebene von E-Mail und WhatsApp in Verbindung. Aber er möchte dich persönlich. Gott, der Papa, hat Interesse an dir persönlich. Du bist sein Lieblingskind. Ja, du persönlich bist sein Lieblingskind. Und er möchte, dass du dich zu ihm nahst. Und religiöse Leute verhindern das. Das Problem hatte Jesus schon mit den ganzen Pharisäern und Schriftgelehrten. Wenn ich mal lese Lukas 11, 52. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt die Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Wehe. Da hat Jesus eine Drohung ausgesprochen. Ja, die Gesetzesgelehrten, mit denen hat er doch ein bisschen ein Problem gehabt. Warum? Sie haben den Menschen den Schlüssel der Erkenntnis, die Erkenntnis über die Wahrheiten der geistlichen Dinge weggenommen mit ihrem ganzen Firlefanz und Tralala. Ja, sie haben es selber nicht getan oder auch schon nicht mehr gewusst, kann auch sein. Und die anderen, die das eigentlich wollten, sind gehindert worden. Sieht man ja, wie sie Jesus immer wieder attackiert haben, weil er das anders gemacht haben, wie sie nach ihren Vorschriften das haben wollten. Also religiöse Gesetzeslehrer, religiöse Leute hindern die Gläubigen, die sich Gott nahen wollen, dass sie das nicht tun. Und ich finde, das ist ein Skandal. Und das hat noch nicht aufgehört. Das gibt es halt immer noch. Das ist ja das Traurigste an der ganzen Sache. Ja, die haben den Christen glaubend gemacht, dass Jesus da vorne im Altar, in dem Tabernakel, in dem Kastel da drin, in der Monstranz drin sitzt, weil da eine Hostie reingesteckt worden ist. Da wäre Jesus drin. Das ist ein Skandal. Und das glauben heute noch Leute und beten diese Monstranz an, mehr oder weniger. Das sind diese Lügen, die den Menschen ja, abhalten, sich wirklich Gott zu nahen. In der Luft, in der Atmosphäre, sagt uns die Bibel, treibt der Fürst der Finsternis sein Unwesen. Ja, da ist die Welt der Lüge zu Hause. Und da kommen solche Dinge raus. Und diese finstere Welt, diese Finsternis, die um diese Welt herum ist, beeinflusst die Menschen in ihren Gedanken. Und wer nicht lesen kann oder nicht lesen will, was in der Bibel steht, weil ganz früher, da konnten viele nicht lesen, da mussten sie auf das zurückgreifen, was ihnen gesagt worden ist. Und wenn es eine Lüge war, ja, haben sie es nicht feststellen können, dass es eine Lüge war. Aber heutzutage, wo jeder lesen kann, wo jeder eine Bibel haben kann, dann lesen sie es nicht. Nächste Problem, ne? Oder sie lesen dann, was schon lange vorbei ist, das alttestamentliche Zeug. Und dann werden die Gedanken eben manipuliert, beeinflusst von der Welt der Finsternis, die der Satan unter Kontrolle hat, weil er der Fürst der Finsternis ist. Und eben, wie heißt das Buch, das Schlachtfeld in den Gedanken von der Joyce Meyer, genau hier ist das Problem. Und du und ich, wir müssen immer wieder unsere Gedanken prüfen. Was denke ich? Was glaube ich? Was beeinflusst mich? Oder auch was bekenne ich? Ja, rede ich dann den ganzen Mist, den mir der Feind reingeimpft hat, noch, spreche ich es noch aus auch? Oder schaue ich, was sagt das Wort Gottes, die Bibel, und bekenne mich dazu? Das muss jeder selber prüfen, weil ja, ich kann nicht schauen, was du denkst. Du musst es selber kennen. Gedanken, ja, das ist ganz wichtig. Ja, Sorgen sind Gedanken. Da muss man dann schauen, sind diese Gedanken richtig, sind sie relevant oder ja, hat mir wieder der Feind einen feurigen Pfeil reingeschossen. Überlege, denk, leb nicht einfach so ins Blaue hinein, sondern schau, was abgeht in deinem Kopf. Die gegenwärtige Welt, sagt die Schrift, liegt im Bösen. Ja, in der Sünde, in der Finsternis, in der Lüge. Es ist leider so. Lese mal Epheser 2,2. Da sagt uns das der Paulus sehr deutlich. Punkt, Punkt, Punkt. In den Dingen, die ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und er sagt, ihr wart damals vorher auch so, seid gewandelt nach dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Macht, der Luft, das immer, der Satan, der in der Luft, in der Atmosphäre rumschwirrt und seine Helfershelfer und dämonischen Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis und so weiter. Und dieser Geist des Satans, dieser Finsternis, wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, wirkt in denen, die nicht gläubig sind. Ja, dass die Ungläubigen beeinflusst werden, ist ja klar und kann auch gar nicht anders sein. Aber wir Christen sollten nicht mehr von diesen Mächten der Luft beeinflusst werden, belogen werden, betrogen werden. Und das ist halt einfach Fakt, dass sowas gibt. Der Paulus spricht von himmlischen, irdischen und unterirdischen Mächten. Das steht in Philipper 2, 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also sehen wir, es gibt Mächte. Aber in dem Namen Jesus ist Autorität über die Mächte. Und wenn dich solche Kräfte bedrängen und beschießen, dann hast du, wenn du vorausgesetzt diese Schriftstelle kennst und den Namen Jesus kennst, die Vollmacht, etwas dagegen zu unternehmen. Es ist alles unter der Autorität von Jesus, weil er ist der Herr über alles. Und somit auch unter der Autorität seines Namens, den wir benutzen dürfen. Nicht vergessen, es sind unsere geistlichen Waffen, die wir als Christen zur Verfügung haben. Damit können wir Autorität ausüben und unsere Feinde und Widersacher zurückdrängen und ihre Festungen zerschlagen. Und das ist wichtig, dann können wir viel leichter in Gottes Gegenwart eintreten, uns ihm nahen. Ja, wenn diese Mächte, die das entgegenstehen, zurückgedrängt werden im Namen Jesu, Festungen, Bollwerke zerstört werden, dann ist der Weg einfach frei. Aber diese Waffen des Lichts müssen angewandt werden, sonst werden wir Christen nach Strich und Faden manipuliert und geschlagen. Satans Lügen werden zu Festungen da in unserem Gedanken drin, in unserem Kasten. Aber es sollen nicht Satans Lügenfestungen werden, sondern Gottes Wahrheiten sollen Festungen werden, die sich nicht so leicht ausradieren lassen, wenn mal was anders aussieht, als es die Schrift sagt. Und leider gibt es Christen, die weigern sich hartnäckig, die Waffen, die ihnen Gott zur Verfügung gestellt hat, einzusetzen. Aber so gewinnt man keinen Kampf, wenn man Waffen hat und nicht einsetzt. Das ist zwar schade, aber es ist leider so. Wenn Epheserbrief Kapitel 6 die Waffenrüstung aufgezählt wird und heißt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt, den listigen Anschlägen Satans, dann ist das eine ganz klipp und klare Aufforderung. Da sagt uns der Paulus auch noch, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Im Römer Kapitel 13, 12. Oder 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also irdisch, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir Vernünfteleien und so weiter. Vernünfteleien, das sind diese Festungen, diese Lügengedanken, Vernunftschlüsse, die nicht der Wahrheit entsprechen, die sich da in unserem Oberstübel dann festgesetzt haben. Und dafür gibt es diese Waffen, geistliche Waffen, damit wir das zerstören und die Wahrheit sich aufbaut. Dann nimm diese Waffen, du benutzt sie in erster Linie mit deinem Mund, mit deinen Worten. Und damit setzt du die Atmosphäre um dich herum und in deinem Haus frei. Wenn du aussprichst, dass du alles mit dem Blut Jesu besprengst und die Kraft Gottes, die Salbung des Geistes freisetzt, dann hat es Auswirkungen. Dann müssen finstere Mächte verschwinden, weil du schaltest Licht ein und wenn du Licht einschaltest, dann wollen die finsteren Mächte verschwinden, weil sie werden offenbar gemacht und sie wollen das Licht nicht haben. Und so zerstören wir eben geistliche Festungen, die zwischen uns und Gottes Herrlichkeit stehen. Und dann können wir uns viel leichter Gott nahen und dieses Wort in die Tat umsetzen. Nahet euch zu Gott. Wir dürfen mit Freimütigkeit, ohne Furcht und ohne Verdammnis hinzutreten, uns Gott nahen. Wir haben die Zugangsberechtigung durch sein Blut. Wir haben sozusagen das Ticket dazu. Das Blut Jesu hat uns diesen lebendigen Weg bereitet. Vorher konnten sie nicht. Sie haben zwar Tierblut geopfert über die Schiene des Priesters, aber selber durften sie sich nicht nahen. Aber im Neuen Bund ist alles ganz anders geworden. Es ist viel besser geworden. Es ist viel wertvoller geworden. Und das muss den Leuten wieder gepredigt, gesagt werden, damit sie es auch in die Tat umsetzen. Gott naht sich auch zu uns, haben wir ja gehört in Jakobus 4, 8, wenn wir uns zu ihm nahen. Und wenn er sich zu uns naht, dann kommt Frieden, dann kommt Liebe, dann kommt Trost oder Freude, dann kommt Weisheit, dann kommt Kraft, dann kommt Heilung, Ermutigung, Heiligung natürlich auch, er verändert dich, er setzt frei, du kriegst Erkenntnisse über die geistlichen Dinge, über die biblischen Wahrheiten, Offenbarungen, vielleicht hast du Träume und Visionen, bekommst Segnungen in allen möglichen Bereichen, deine Gebete werden plötzlich erhört. Du erlebst Wunder, du wirst geführt durch den Geist, vielleicht manifestieren sich dann auch die Geistesgaben Stück für Stück, die Engel kommen und dienen dir, vielleicht wirst du auch einen Engel persönlich sehen oder sogar mal mit ihm reden oder so. Es ist alles möglich. Wir sehen, wir haben noch viel, viel Luft nach oben. Also müssen wir diese Sache mit Gott nahen ein bisschen ernster nehmen. Die Bibel sagt, dass jede geistliche Segnung, der in der Himmelswelt da ist, dass der uns gehört und der kommt zu uns, wenn wir uns zu ihm nahen. Der Herr ist bereit, er wartet auf uns. Wenn du dich ihm im Glauben nahest, Entscheidung triffst, dann wird er auch dein Belohner sein. Da brauchst du einen Glauben, einen ganz einfachen, naiven Glauben, der nicht zweifelt, das Ganze hinterfragt. Weil der Verstand sagt, oh Gott, nein, geistliche Welt, ich sehe sie nicht. Das ist der verstandeslastige Mensch. Und der verstandeslastige Mensch hat damit Schwierigkeiten mit den geistlichen Dingen. Darum brauchen wir so einen einfachen, naiven Glauben, der das einfach glaubt, weil es da steht in der Bibel. Dann wird es leichter. Der verstandeslastige Mensch hat stark mit Zweifeln zu kämpfen. Ein ungeistlicher Christ, ein fleischlicher Christ, tut sich einfach schwer, Gott zu nahen, weil andere Gedanken entgegenstehen. Aber Hebräer 11,6 sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ja? Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, dass es ihn gibt und dass er da ist, dass er nahe ist und dass er denen, die ihn suchen, ich habe hier dazu geschrieben, aufsuchen, weil wir müssen ihn ja nicht suchen, wie es Ostern ist, wir können ihn aufsuchen, dann sagt der Herr, er wird ein Belohner sein. Denen, die ihn suchen, wird er ein Belohner sein. Halleluja. Noch mehr Grund mehr, uns Gott zu nahen. Ein Belohner. Finde ich wieder ganz großartig. Wenn Gott dich belohnt, weil du ihn suchst, nicht weil du so fleißig für ihn gearbeitet hast, obwohl dafür gibst mit Sicherheit auch einen Lohn, möchte ich nicht abstreiten, aber ihn aufsuchen, ihn nahen, das ist schon ein Grund für Gott, dich zu belohnen, dass er sich dir naht und seine Herrlichkeit für dich wirksam wird. Er wird deine Gebete beantworten, er wird deinen Mangel ausfüllen, er wird sich um deine Belange kümmern, er wird sich deine Sachen annehmen. Ja, es ist so. Ihm ist nämlich nichts unmöglich. Mir fällt da immer wieder der Obed-Edom ein. Das ist jetzt eine Geschichte aus dem Alten Testament, aber es ist ein gutes Beispiel. Da hat der David die Bundeslade untergestellt beim Obed-Edom. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der Grund war. Sie nicht nach Jerusalem gebracht, hat sie einstweilen untergestellt beim Obed-Edom. 2. Samuel 5,11 steht das drin. Und was ist passiert? Da kam der Segen des Herrn auf diesen Obed-Edom und auf sein ganzes Haus. Ja, seine ganze Familie und alles, was zu ihm gehört hat, war gesegnet plötzlich. Warum? Die Bundeslade bedeutet Gottes Gegenwart. Zu der Zeit war Gott gegenwärtig in der Bundeslade. Und die hat aber eigentlich nach Jerusalem gehört, in den Tempel, in das Allerheiligste. Und da hätte sie eigentlich hintransportiert werden sollen, aber irgendwie wurde sie jetzt da mal untergestellt. Und der Segen hat sich ausgebreitet in das ganze Haus von Obed-Edom. Da sehen wir, Gottes Gegenwart macht einen Unterschied. Man fragt sich oft, ja, so viele Christen gibt es und so viele Christen sind eigentlich nicht die Gesegneten, wie sie eigentlich sein sollten. Dann stimmt doch was nicht. Und hier ist der Grund. Sie nahen sich nicht Gott. Und dann naht sich Gott nicht zu ihnen. Dann geht der Belohner ab und dann fließt die Segnung nicht. Ja, und dann fließt die Segnung nicht. Dann wird überlegt, wo habe ich denn gesündigt? Was muss ich denn wieder noch verändern? Was muss ich, ist immer das, was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Und damit geht die Spirale eigentlich nach unten. Eigentlich musst du nichts tun, als wie im Glauben sich Gott zu nahen. Dann übernimmt er. Er ist ja der Chef der ganzen Sache. Dann kannst du mit Freimütigkeit hier zu ihm kommen, vor den Thron der Gnade, wie die Bibel uns auffordert, sozusagen, hallo Papa, hier bin ich. Ich bin dein Kind. Schön, dass ich zu dir kommen darf vielleicht oder so. Und dann empfängst du Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe, sagt Hebräer 4,16. Rechtzeitige Hilfe ist schon wichtig, weil wenn die Hilfe zu spät kommt, ist ja auch blöd, oder? Jesus hat uns diesen Weg bereitet. Er sagt es selber, er ist der Weg zum Vater. In Johannes 14,6. Durch ihn und sein Blut kann man sich Gott nahen. Hebräer 7,25 sagt hier, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Durch ihn, durch Jesus, können wir uns Gott nahen, er kann uns erretten. Also ich meine hier nicht erretten zum ewigen Leben, auch natürlich, aber aus Schwierigkeiten, aus Problemen, aus Mangelsituationen kann er retten, kann er helfen, weil er immer lebt, heißt es hier, um sich für sie zu verwenden. Ja, es ist einer, der immer lebt, nicht ein hoher Priester, der irdischer Mensch ist, der irgendwann stirbt. Nein, er ist der ewige, auf Ewigkeit hohe Priester und er verwendet sich in diesem Dienst ewig für uns Menschen. Er setzt sich praktisch gesagt für uns ein, weil er ist für uns, er ist für dich. Haben wir doch das Lied, Gott ist für mich und das ist die Wahrheit. Das ist nicht bloß ein christliches Lied, es ist absolute Wahrheit. Wenn du dich in seine Gegenwart bewegst, breitet sich seine Gegenwart und seine Herrlichkeit in deinem Leben aus. Wie die Herrlichkeit, die sich von der Bundeslade ausgebreitet hat über das Haus Obed-Edoms. Du öffnest sozusagen eine Tür im Geist und dein Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist, wird erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Ja, heute haben wir nicht mehr eine Bundeslade, die erfüllt ist mit Herrlichkeit, oder ein Tempel mit den Allerheiligsten. Heute sind wir der Tempel, sagt die Bibel. Du und ich, unsere Leiber und wir alle zusammengenommen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das musst du erst einmal bildlich vorstellen und einmal geben, was wir eigentlich sind. Welche große Gnade. Und dann erfüllt sich auch das, wo Jesus sagt in Johannes 15,5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wenn wir uns ihm nahen, wenn wir mit ihm zusammenbleiben, dann sind wir wie die Rebe am Weinstock und dann fließt der Segen und dann bringen wir Frucht. Und so viele Christen kennen diesen Vers und sie zitieren diesen Vers, aber in Wirklichkeit hängen sie gar nicht an diesem Weinstock. Sie hängen nicht an Jesus und dann funktioniert es einfach nicht so recht. Aber wenn wir am Weinstock sind, uns ihm nahen, dann funktioniert es. Dann erfüllt sich auch Jakobus 5,16, wo er sagt, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Halleluja, dann heißt ein Gebet, wird gehört und wird erhört. Naht euch zu Gott. Und wenn wir heute diese Predigt hören oder diesen Vers in der Bibel lesen, das heißt gut und das ist super. Aber damit hast du es noch nicht getan. Ja, das ist ungefähr so, wenn du eine Anleitung bekommst, wie du deinen Körper trainierst, dass er kräftig und fit ist und du schaust dir da das Tutorial an und super und ja genau und so funktioniert und du tust es nicht, dann wird dein Körper nicht fit. Das geht einfach nicht durchs Anschauen und durchs Lesen und durchs Studieren. Wenn die Praxis nicht kommt, wirst du nicht fit. Ganz einfach. Und genauso ist es, wenn du jetzt hörst, nahe dich zu Gott, dann wird sich er zu dir nahen und du praktizierst es nicht, dann wird er sich nicht zu dir nahen und dann funktioniert es genauso wenig. Also wir müssen Täter des Wortes werden. Das folgt auch der Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Oh, selbst betrügen. Ja, da kann der Teufel nichts dafür und der Pastor nichts dafür und sonst niemand was dafür. Wer nur Hörer ist und nicht Täter, der ist selber schuld, der betrügt sich selber. Das macht's aus, das ist der Unterschied der ganzen Sache. Also, geh in dein Kämmerlein, geh an einen ungestörten Ort, so heißt es. Verbringe Zeit, bring Zeit mit. Ja, hab nicht schon wieder einen Termin im Hinterkopf. Schalt alle Störquellen einmal aus. Nimm auch einmal Entbehrungen in Kauf. Ja, ich könnte aber jetzt noch Eis essen gehen oder dieses und jenes tun. Das ist eigentlich das Fasten des Neuen Testaments. Da haben wir auf was verzichtet, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ja, Fasten heißt verzichten. Ja, nicht, dass jemand meint, das Fasten ist nur, jetzt esse ich einmal einen Tag lang nichts. Nein, Fasten heißt verzichten auf Annehmlichkeiten oder schöne Dinge oder schlechte Dinge, ist egal, um Zeit mit Jesus zu verbringen, um sich Gott zu nahen. Das ist der Unterschied. Und dann geh in die Ruhe, komm gedanklich ein bisschen runter, deine Gefühle und Sorgen ein bisschen los, ja, damit du mehr in den Bereich des Geistes gehen kannst, das wahrnehmen kannst. Ja, schalt die Sorgengedanken aus, indem du sie auf ihn wirfst. Da hat er das gesagt, die Sorgen soll man auf ihn schmeißen, weil er kümmert sich. Ja, aktiviere Sprachengebet, deinen wiedergeborenen Geist aktivieren dadurch. Ja, und dann kommst du da in diese Bewegung hinein. Geht nicht von heute auf morgen, das ist auch eine Trainingssache, ich weiß. Ich weiß wirklich, von was ich spreche und ich weiß auch wirklich von den ganzen Widerständen und Ablenkungen, die da auf dich zukommen. Ich weiß aber auch, dass manchmal gut geht und manchmal geht es wieder ganz schlecht. Je nachdem, wie die geistliche Welt um dich herum gerade gestrickt ist. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann musst du erst einmal deine Feinde wieder unter deine Füße tun und rausschmeißen, damit der Weg, die Tür wieder aufgeht in die geistliche Welt für dich. Aber wie gesagt, die falschen Vorstellungen und Lügen, Gott ist weit weg oder er liebt mich nicht, ich bin ein Sünder und pipapo, das sind so ganz üble Gesellen, die uns abhalten, um sich Gott zu nahen. Vielleicht fängst du einmal an mit Lobpreis, Anbetung, in die Salbung hinein und dann ins Gebet. Und Gebet bedeutet eben reden und auch zuhören. höre mal ein bisschen rein in dein Inneres, in deinen Geist, was der Heilige Geist deinem Geist alles mitteilen will. Also verbringe Zeit mit Gott. Du darfst da eine Bibel mit dabei haben, weil Gott gerne durch bestimmte Verse dann zu dir spricht. Wenn du drin blätterst und suchst, dann gehört dazu. Auf jeden Fall nicht so, wie die Heiden plappern, auswendig gelernte Gebete x-mal runterrattern oder so. Das hat mit dem nichts zu tun, von dem wir reden. Jesus hat uns das als Beispiel gegeben, auch er selber hat immer wieder die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Papa gesucht. Es steht öfter in der Bibel, dass er über Nacht auf den Berg gegangen ist, um zu beten. Genaueres ist uns da nicht so sehr mitgeteilt, außer einmal, als er Petrus und wer war noch dabei, Johannes oder Jakobus, ich weiß nicht genau, mitgenommen hat auf den sogenannten Berg der Verklärung, wo er dann mit Mose und Elia gesprochen hat. Und ich denke, meine persönliche Meinung, dass das oft so war, als Jesus auf den Berg gegangen ist in der Nacht, und um zu beten, dass er sich da einfach so tief in den geistlichen Bereich hineinbewegt hat. Er musste es auch tun, weil er war als Mensch unterwegs. Er war als Mensch auf dieser Erde und nicht als Gott. Darum musste er genau das tun, was wir auch tun sollen. Er hat es uns halt einfach perfekt vorgelebt. Er hat Jesus gesagt, und ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel auf den Sohn des Menschen auf- und niedersteigen. Ja, das möchte der Herr, dass wir diese geistliche Welt einfach wahrnehmen, die Welt des Geistes, der Engel, und auch sehen, wo finstere Mächte ihr Unwesen treiben, damit wir ihnen ein Bein stellen können und sie stoppen können. Das sollten die Christen eigentlich tun. Dann schaut es auf der Welt gleich einmal ganz anders aus. Die Dinge müssen geistlich gelöst werden, weil mit irdischen Mitteln, sehen wir ja, funktioniert es einfach nicht. Also naht euch Gott, fangt an, nehmt euch die Zeit, überwindet Hindernisse, es lohnt sich. Er ist dein Belohner, er naht sich zu dir. Und wenn Gott sich zu dir naht, dann was soll da noch schief gehen, oder? So, jetzt höre ich auf, weil die Stunde ist ja schon wieder rum.